Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den 2. Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den 2. Teil des Themas Das Buch Daniel.
Die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Und wenn wir die Sprüche durchlesen, worum geht es hier? Es geht hier um eine ganz praktische Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit in den alltäglichsten Dingen. Und so haben wir hier Verse für alle möglichen Situationen des unvorhergesehenen Alltages. Und die biblische Weisheit führt uns eben dahin, dass wir das auf den Alltag beziehen. Aber wie kommt es überhaupt zu dieser Weisheit? Das erste ist die Ehrfurcht vor Gott und das führt zu Weisheit. Daniel hatte diese Ehrfurcht. Er wollte nicht irgendwie gegen Gottes Gebote, die Gott seinem Volk Israel in der Tora gegeben hat, verstoßen. Es geht nicht darum, dass wir heute Christen unter das Gesetz stellen. Christen stehen ganz klar nach dem Galaterbrief und Römerbrief nicht unter Gesetz, aber Daniel stand unter Gesetz. Und er hat die Gebote, die unter Gesetz Israel aufgetragen waren, die wollte er befolgen. Und wir haben das Gesetz des Christus, Galater 6, Vers 1 und 2, das sind die Gebote, die der Herr uns gegeben hat im Neuen Testament. Und die müssen wir praktisch umsetzen. Also ganz wichtig ist Daniel 1, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Wir hatten in Vers 2, der Herr gab Joachim in seine Hand, der Herr der Geschichte, der die Völker lenkt. Und jetzt ganz persönlich, Gott gibt diesem einzelnen Teenager Gnade. Und warum? Weil er den Herzensentschluss zuerst gefasst hatte. Nicht umgekehrt, Gott gab Gnade und dann hat Daniel den Herzensentschluss gefasst. Das ist ganz etwas Entscheidendes, ein biblisches Prinzip, das geht durch wie ein roter Faden. Wenn wir nichts tun wollen, geschieht auch nichts. Aber wenn wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun, dann wirkt Gott von seiner Seite hier. Das ist ein Prinzip, das man im Judentum sehr gut kennt, von Alters her. Und darum, nur so ein konkretes Beispiel zu bringen, sagen orthodoxe Juden, die den Tempel wieder aufbauen wollen, wir können das nicht tun heute. Gut, wir können einfach sagen, wir können es nicht und tun nichts. Nein, sie sagen sich, wir müssen alles vorbereiten und wenn wir das tun, dann wird Gott von seiner Seite eingreifen und es ermöglichen. Und es ist ein Prinzip, das gilt auf jeder Stufe. Wenn wir nicht evangelisieren, bekehren sich auch die Leute nicht. Aber wenn wir bereit sind zu evangelisieren, dann geschieht es wie in Apostelgeschichte 16, der Herr tat das Herz der Lydia auf. Aber wäre Paulus nicht gekommen, wäre das nicht geschehen. Also der Mensch muss in Gehorsam einen ersten Schritt tun und dann antwortet Gott von seiner Seite. Daniel hat sich entschieden und Gott gab Daniel Gnade. Nun war das eine gefährliche Sache. Daniel wollte also kein unreines Fleisch essen in Babylon. Und auch keine Götzenopfer. Und darum wollte er gerade grundsätzlich auf Fleischgenuss verzichten. Auch nicht diesen Wein, der in Verbindung stehen konnte mit den Trankopfern der Götter Babylons. Wollte er alles nicht. Aber das Problem ist, in Babylon hat man so viel Wert darauf gelegt, auf das Äußere. Auf die körperliche Erscheinung. Also wie heute. Wir sind total babylonisch, aber überhaupt nicht modern. Oder gut, wir können sagen, die waren schon damals so modern. Und da gibt es ein objektives Problem. Daniel wollte nur Gemüse essen. Aber Gemüse hat nicht so viel Kalorien wie Fleisch. Und wie sollte er das kompensieren? Und Daniel sagt, wir können ja einen wissenschaftlichen Versuch machen. Er sagt nicht wissenschaftlich, aber er sagt, 10 Tage probieren wir es aus. Das ist also wie ein wissenschaftliches Experiment. Und nach 10 Tagen schauen wir dann, wie sehen die mit Fleisch aus und die ohne Fleisch. Und das Experiment hat unter Gottes Gnade das Ergebnis gegeben, dass Daniel und seine Freunde besser aussahen als die anderen. Obwohl eigentlich nach Kalorienrechnung hätte man das nicht erwarten sollen. Also Gott kann auch da Wunder wirken, wenn es um Kalorien geht. Und so war Daniel verschont. Aber schauen wir, hätte Daniel nicht versucht, hier Widerstand zu leisten, wäre das Programm mit dem Gemüse nicht gekommen. Also es brauchte zuerst seine Entscheidung, ich will nicht unrein werden, und dann hat Gott Gnade gegeben. Und so ist es auch für uns heute. Dieses Kapitel hat mir viel geholfen, damals als Teenager in der Kantonsschule, als wir Literatur lesen mussten, die wirklich so verdorben ist. Deutsche Literatur. Da kommt ja nicht mehr heraus, als was im Menschen drin steckt. Die deutsche Literatur ist das Spiegelbild von dem, was das menschliche Herz ist. Und die Bibel sagt, es ist durch und durch verdorben und verderbt. Und da war mir das eine Hilfe. Daniel musste die Schriften der Chaldäer studieren. Und Gott hat ihn bewahrt, das Studium hindurch. Und das war für mich eine Ermutigung zu wissen, da wo ich nun im Rahmen der Ausbildung mich mit dieser Literatur beschäftigen musste, kann ich mit Gottes Bewahrung rechnen. Aber wenn ich einfach aus Spaß alle mögliche verderbliche Literatur lesen würde, dann kann ich nicht mit Gottes Bewahrung rechnen. Also das ist der große Unterschied. Und es gibt Dinge, wo man einfach sich abgrenzen muss. Bei der Speise sagte Daniel, nein, geht nicht. Und Gott hat ihm dann auch geholfen. Also so ist gerade dieses Kapitel sehr, sehr hilfreich für junge Leute in der Ausbildung, die mit so vielen Dingen konfrontiert werden, die wirklich eine Konfrontation des Glaubens sind. Aber was sehe ich? Viele Jugendliche heute, die empfinden die Konfrontation gar nicht mehr als Konfrontation. Kein Problem. Die können die widersprüchlichsten Dinge, sie können die einfach aufsaugen. Kein Problem. Sie empfinden den Konflikt gar nicht mehr. Und das, würde ich sagen, ist eine ganz deutliche Entwicklung. 60er, 70er Jahre haben junge Christen die Konfrontation empfunden und haben den Kampf auch geführt. Und heute, ich pauschalisiere natürlich, wird das von vielen jugendlichen Christen gar nicht mehr als eine Konfrontation empfunden. Das heißt also, die Anpassung ist bereits so stark vorangeschritten, dass man den Konflikt gar nicht mehr spürt. Aber wohl denen, die den Konflikt spüren wie Daniel, und sie werden Gottes Gnade erleben, auch in der Ausbildung. Und Gott hat im Fall von Daniel und seinen Freunden sogar einen überwältigenden Abschluss geschenkt. Das kann man natürlich nicht nehmen als Verheißung Gottes. Also jeder, der treu ist wie Daniel, der wird 10-mal gescheiter als alle Intellektuellen. Heute. Ja, ich habe das tatsächlich mal gelesen von einem, der das behauptet hat. Ich hab das wörtlich genommen und dann konnte ich von dort an ein Geschichtsbuch lesen, eine Seite lesen und nachher konnte ich sie auswendig wiedergeben. Ja, also ich habe es nicht geglaubt, was er da geschrieben hat. Und es ist auch nicht so, dass wir das nun als allgemeine Verheißung nehmen können. Genauso wie später die 3 Freunde im Feuerofen, Kapitel 3, werden von Gott bewahrt. Im Feuerofen. Ist das eine Verheißung für die Christen in Nordkorea, dass die alle lebend aus dem Konzentrationslager herauskommen werden? Und es sind vielleicht 100.000 heute, die dort schmachten. Und viele sterben. Nein, es zeigt nur, Gott ist souverän. Er kann so helfen, aber es muss nicht so sein. Und das sehen wir sehr eindrücklich im Hebräerbrief, wo eben auf Daniel und seine Freunde auf Bezug genommen wird. Hebräer 11, es geht um die Glaubenshelden und Heldinnen des Alten Testaments. Vers 32. Und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel. Und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften. Daniel 6. Daniel in der Löwengrube. Des Feuers Kraft auslöschten. Daniel 3. Die drei Freunde im Feuerofen. Des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert. Ja, jetzt kommt plötzlich andere aber. Die einen so, und dann andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, das ist ein Bezug auf Jesaja, der nach jüdischer Überlieferung sich in einem hohlen Baum versteckte und dann wurde der Baum mitsamt Jesaja umgesägt. Versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Die einen so, und die anderen haben wirklich Schreckliches durchgemacht. Das zeigt einfach Gottes Souveränität. Und wir können nicht aus den Beispielen jetzt bei Daniel ableiten, das muss in jedem Fall so kommen, aber das Grundprinzip, das gilt für alle Fälle, wenn wir uns vornehmen, in unserem Herzen dem Herrn treu zu sein, dann wird er zu unseren Gunsten wirken und eingreifen in unserem Leben. Und er führt uns an das Ziel, das Gott für uns vorgesehen hat. Das ist es. Gott bringt ans Ziel. Also wir sehen, Daniel 1 ist nicht einfach eine Geschichte, so, sondern es zeigt uns die Prototypen des Glaubens in der ganzen Heilsgeschichte bis besonders in der Endzeit. Und wir sollen von Daniel und seinen Freunden lernen. Wir sehen auch noch etwas Wichtiges. Daniel war der Motor und dann waren auch die drei Freunde treu. Und so braucht es immer wieder einen, der einen Schritt vorangeht, und dann gehen andere auch in Treue mit. Also das Beispiel, das Vorbild, das ermutigende Beispiel ist ganz wichtig. Und das sehen wir in Daniel. Jetzt kommen wir zu Daniel 2. Nebukadnezar hat einen beunruhigenden Traum von einem Standbild. Niemand kann ihn deuten. Außer Daniel. Daniel konnte ihn nicht nur deuten, sondern er konnte ihm, der den Traum nicht verraten wollte, sogar sagen, was er geträumt hat. Und so lesen wir in Daniel 2, ab Vers 31. Nebukadnezar sah ein Standbild. Schrecklich, außergewöhnlich. Der Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber. Der Bauch und die Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Dann löst sich ein Stein ohne menschliche Vermittlung aus dem Felsmassiv, stürzt auf die Füße und zerschmettert nicht nur die Füße, sondern das ganze Standbild. Dieser Stein wird ein großer Berg, er erfüllt die ganze Erde. Daniel sagt, Vers 36, das ist der Traum und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Vers 39, du bist das Haupt von Gold. Also er deutet dieses vierteilige Standbild auf die Weltgeschichte. Der Kopf aus Gold bedeutet Nebuchadnezzar, der das babylonische Weltreich von damals in sich repräsentierte. Das war sicher sehr eindrücklich für Nebuchadnezzar, das zu hören. Der Kopf aus Gold bist du. Aber die Demütigung kommt gleich. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Babylon bleibt nicht. Wenn man schaut, wie haben die Weisen Babels, wie haben die den König begrüßt? In Kapitel 2, Vers 4. Leolmin Cheyi. In Ewigkeit oder in die Ewigkeiten lebe. Das war der Gruß. Das war so eine Grußformel, ja? Das war ja schon immer das Bedürfnis des Menschen, ewiges Leben zu haben. Man kennt ja das von dieser alten Gilgamesch-Tafel aus Babylon. Da geht es um eine Geschichte von einem Mann, der Unsterblichkeit suchte. Also ein altes babylonisches Thema. Und es ist ein menschliches Thema. Der Mensch möchte unsterblich sein. Und so war das der normale Gruß am Hof. Der König lebe in Ewigkeiten. Aber Daniel sagt, du bist der Kopf aus Gold, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Babylonien sollte 70 Jahre an der Weltherrschaft bleiben. Schauen wir in Jeremia 25, Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen, das sind die Nationen rund um Israel im Nahen Osten, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und dann noch in 29,10 erwähnt auch diese 70 Jahre. Und da möchte ich noch lesen, 27, Vers 7. Und alle Nationen werden ihm dienen und seinem Sohn und seinem Sohnes Sohn, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist. Also, hier spricht der Prophet über Nebukadnezar. Und die Herrschaft Babylons soll gehen drei Generationen. Nebukadnezar, sein Sohn, sein Sohnes Sohn. Wenn man die Königsliste der Babylonier anschaut, nach Nebukadnezar bis Belsatzar, sind es deutlich mehr als drei. Aber das war nicht so schön, einfach die Folge Vater, Sohn und dann wieder Sohn. Aber durch all diese Könige hindurch, von Nebukadnezar bis dann auf Belsatzar, waren das genau drei Generationen. Belsatzar war, wie man Hinweise hat darauf, offensichtlich ein Enkel von Nebukadnezar. Nebukadnezar, sein Sohn, seines Sohnes Sohnes. Und das ganze 70 Jahre. Die Babylonier haben das Assyrische Reich endgültig geschlagen, 608 vor Christus. Und 538 vor Christus marschierten die Perser und Meder in der Stadt Babylon ein. Durch einen Putsch, ohne die Stadt zu zerstören. Das gibt genau 70 Jahre, genau drei Generationen. Nach dir ein anderes Reich. Und dieses Reich war, wie gesagt, also das Reich der Perser und Meder. Sie folgten auf die Babylonier. Interessant ist, das sind zwei Arme aus Silber. Sie symbolisieren das persische und das medische Volk. Ein Doppelreich. Dann kommt ein drittes Reich von Bronze. Bauch und Hüften von Bronze. Und das hat sich erfüllt in der Geschichte, als Alexander der Große 336 vor Christus begann er, das persische Reich niederzuschlagen. Nach 13 Jahren hatte er alles erobert, bis nach Pakistan, über den Indus hinaus. Oder bis zum Indus. Ja. Und wir sehen hier aber wieder eine Wertabnahme. Gold, Silber, Bronze. Das majestätischste Reich, das es überhaupt gab in der Geschichte, war das Babylonische Reich unter Nebukadnezar. Eine solche Persönlichkeit an der Staatsspitze hat man in der ganzen Geschichte nie mehr gesehen. Also war wirklich ein Sonnenkönig, war ein Nichts daneben. Aber die Perser, die waren nicht so souverän, die waren gebunden, wenn sie eigene Gesetze erlassen hatten, durften sie die nie mehr revidieren. Das Problem finden wir dann in Daniel 6. Der Unterkönig Darius, der Meder, gibt ein Gesetz heraus und dann reut es ihn, aber er kann es nicht mehr rückgängig machen. Nebukadnezar hätte das sofort rückgängig machen können. Darum Wertabnahme, Silber. Und Alexander war zwar sehr erfolgreich, aber er starb in Babylon, höchstwahrscheinlich an Malaria, mit 33. Dann gab es Bürgerkrieg und das Reich wurde in vier große Blöcke auseinandergerissen. Und das ist natürlich wieder eine Wertabnahme, darum Bronze. Aber dann beschreibt Daniel die Beine von Eisen. Ein weiteres Reich sollte kommen in der Geschichte und das war das Römische Reich. Und das Römische Reich war gekennzeichnet durch die Stärke, die eiserne Stärke der Legionen Roms. Es wird hier erklärt, wie das Eisen das alles zermalmt. Wer Roms Willen widerstand, wurde brutal vernichtet, am Boden vernichtet. Und so weist also der vierte Teil der Statue auf das Römische Reich hin. Aber wir haben hier zwei Beine. Das Römische Reich hat sich geteilt, 395 nach Christus, in das Weströmische Reich und das Oströmische Reich. Das war schon längst vorgezeichnet durch die Sprachengrenze. Im Westen war Latein die Hauptsprache, im Osten Griechisch. Aber Daniel geht weiter über die Beine hinaus zu den Füßen. Und da sagt er bei den mit Ton vermischten Füßen, Vers 41, und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Also Ost- und Westrom haben wir schon gesehen in den beiden Beinen. Es wird aber hier gesagt, Eisen und Ton, es wird ein geteiltes Reich sein. Nun, die Barbaren vom Norden und vom Osten sind mehr und mehr in das Römische Reich eingedrungen. Also die Vorfahren unserer deutschen Geschwister hier haben das Römische Reich überfallen und haben innerhalb des römischen Territoriums unabhängige Königreiche gebildet. Und so haben sie es in eine Fülle von Kleinreichen aufgesplittert und aufgeteilt. Und aus dieser Zersetzung der Barbaren, die 476 nach Christus zum Untergang Westroms hingewirkt haben, ist später das zerteilte und zersetzte Europa geworden mit diesen vielen Nationalstaaten, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Schweiz, Deutschland und so weiter und so fort. Also ein Europa, das aus dem Römischen Reich hervorgegangen ist, aber völlig zerteilt und zerstückelt worden ist. Nun haben wir gelesen, aber es wird Festigkeit des Eisens in sich haben. Und tatsächlich, das Oströmische Reich konnte sich halten bis 1453. Und dann fiel es unter dem Sturm der Türken. Das war dann das Ende von Ostrom. Und was übrig blieb, war eben dieses zerteilte Europa, das dann im Zweiten Weltkrieg den Höhepunkt seiner inneren Zerrissenheit in einer grausamen Art und Weise erlebt hat. Aber wir gehen weiter. In Vers 42 geht Daniel nämlich auch einen Schritt weiter. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton, zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Sehen wir, es geht immer weiter, bis ans Ende. Jetzt sind wir wirklich in der Endphase der Statue, nicht mehr die Beine, nicht mehr die Füße, die Zehen. Und hier wird erklärt, die Mischung von Eisen und Ton bedeutet, ein Teil stark wie Eisen, ein Teil schwach wie Ton. Und das ist die Situation des neuen Europas. Nach dem Höhepunkt der inneren Zerrissenheit 1945 kam die Rede von Sir Winston Churchill 1946 in Zürich. Lasst Europa aufstehen! Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist einfach. Es braucht nicht mehr, als dass 300 oder 400 Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht und Wirken und Segen statt Fluch ernten. Das war das Programm zum neuen Europa. Und heute haben wir das Europa der 27. Ein Teil stark wie Eisen im Westen, starke Wirtschaft, starke Armeen, und ein Teil schwach wie Ton im Osten. Militärisch, wirtschaftlich, und dort haben wir auch den starken Drang zur Sezession gesehen in den vergangenen Jahren. Während der Westen immer von Integration spricht, musste man Jugoslawien zerstückeln und zerschlagen, bis in die kleinsten Bruchstücke auseinanderfallen lassen. Tschechoslowakei ist ja nicht besonders groß, aber auch das Land musste geteilt werden. Dort sehen wir den Charakter des Tones. Nun gibt es noch eine dritte Erklärung. 43. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Das heißt, sie werden sich völkisch mischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Völkische Vermischung. In der letzten Phase der Geschichte Europas. Ja. Das hat nicht nur die SVP gemerkt, dass das ein Thema ist. Ja, wir haben Völkerwanderungen erlebt in den vergangenen Jahren, die übersteigen das, was wir in der Primarschule gelernt haben, mit den Völkerwanderungen der Helvetier und so. War ja großartig, als die Helvetier ihre Hütten verbrannten und dann nach Frankreich aufbrachen, um dort Asylanten zu werden. Und Julius Caesar wollte das nicht, ja? Und hat sie dann bebrakte zurückgeschickt. Ja, das war großartig, aber wenn man denkt, diese Millionen von Menschen, die in Europa eingewandert sind, und was hat das bewirkt? Völkische Vermischung. Und durch diese völkische Vermischung wird das Nationalgefühl, wird gesenkt, aufgelöst. So dass man sich nicht mehr fühlt als unbedingt als Schweizer mit Sannenkäppli und Alphorn, sondern man fühlt sich als Europäer, als weitsichtiger Europäer. Gut, Daniel sagt, einfach als Tatsache, ich mache keine Politik. Es geht mir nicht um eine Beurteilung, es geht mir nur um die Feststellung, dass das so geschehen ist, dass es eine völkische Vermischung gibt, aber Daniel sagt, sie werden doch nicht aneinander haften. Das heißt, das Element der Sezession, das Gegenteil von Integration, wird bleiben bis zum Schluss der Geschichte Europas. Trotz Völkerwanderung. Und dann schließt Daniel, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird, und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Der Messias, Jesus Christus, wird kommen als Richter der Welt. Und er wird das römische Reich in seiner letzten Phase vernichten. Aber auch alle anderen Reiche der Welt. Und er wird dann das Reich Gottes als fünftes Reich weltweit aufrichten. Und so haben wir also eine Übersicht vom Jahr 603 vor Christus bis in unsere Zeit und darüber hinaus bis zur Wiederkunft Christi. Aber wir können ableiten, wir stehen in der Endphase der Weltgeschichte. Und wir stehen vor der Wiederkunft Christi und der Errichtung des Reiches Gottes. Und Daniel hat als treuer junger Gläubiger damals im Jahr 603 uns ein Beispiel gegeben, wie Gläubige sein sollen ganz am Ende der Zeit. Was uns Gewissheit gibt, ist, Gott hat die ganze Geschichte in der Hand. Die Weltgeschichte ist genauso abgelaufen. Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und da kam nicht ein fünftes Reich, sondern das römische Reich wurde zerstückelt und hat seine Fortsetzung erlebt bis heute. Und dann kommt der Stein. Dann kommt das fünfte Reich. Erst dann. Das ist doch eindrücklich. Es hätte doch irgendein anderes Weltreich Rom ersetzen können. Ist nicht geschehen. Sollte auch nicht so geschehen. Nun, interessant ist Folgendes. Daniel hat sein Buch zweisprachig verfasst. Kapitel 1 ist Hebräisch. Und dann ab Kapitel 2, Vers 4, wo es heißt, und die Chaldäer sprachen zu dem König auf Aramäisch. Von da weg wird das Buch Aramäisch. Und das geht bis Kapitel 7 am Schluss. Und dann wird das Buch wieder Hebräisch. Das ist interessant, weil Aramäisch, sehen wir, wurde damals am Hof Nebukadnezars gesprochen. Warum nicht Akkadisch, die eigentliche Sprache der Babylonier, die Sprache der Keilschrift? Aramäisch wurde damals mehr und mehr Weltsprache, so wie Englisch. In einem Weltreich muss man sich ja mit diesen vielen unterworfenen Völkern verständigen können. Und da hat man nicht Akkadisch als Verständigungssprache benutzt, sondern Aramäisch. Akkadisch ist auch schwieriger als Fremdsprache zu lernen. Als ich die akkadische Grammatik lernte, musste ich für ein Verb gegen 1000 Formen lernen. Und das geht also bei Aramäisch deutlich besser. Das ist die Verkehrssprache, das Englisch von damals geworden. Und nun, Daniel schreibt dieses Kapitel 2 auf Aramäisch, in der Sprache der Heiden damals. So konnten die nichtjüdischen Völker Zugang haben zur Bibel. Hebräisch war ein Hindernis. Aber Daniel schrieb in der Sprache der Völker. Und auch die weitere Prophetie, dann die Prophetie von den vier Weltreichen in Kapitel 7, diese vier Tiere aus dem Meer, auch Aramäisch. Das zeigt uns, diese Prophetien sollen wir nicht für uns behalten. Die gehen die nicht christliche Welt etwas an. Das ist eine Botschaft für eine gottlose Welt. Damit können wir zeigen, wir glauben an einen Gott, der die Weltgeschichte in der Hand hat, der sie führt, der einen Plan hat. Für die Weltgeschichte und auch für den einzelnen Menschen, wie wir sehen bei Daniel und seinen vier Freunden. Also, das soll uns zeigen, das gehört mit in unser Arsenal, in unsere Waffenausrüstung, wenn es geht um Evangelisation, Missionierung. Wir müssen einen Gott zeigen, der die Geschichte in der Hand hat. So eindrücklich, wenn man in Indien ist, ich habe gesagt, ich bin vor ein paar Tagen zurückgekommen. Was glauben die Hindus? Die glauben an irgendwelche Mythen. Also so Märchengeschichten von einem Gott, der gekommen ist mit einem Elefantenkopf und so weiter, oder ein Affengott und so weiter. Die haben keine Geschichtssicht. Gibt es nicht. Es gibt keine hinduistische Geschichtsschreibung. Das hat sie auch nicht interessiert. Für sie war ja sowieso alles nur ein Rat. das sich an Ort gedreht hat, und aus diesem Rad sollte man möglichst schnell ausbrechen ins Nirvana. Und Nirvana heißt, ist ein Sanskrit-Partizip, heißt ausgelöscht. Die Auflösung der Person, das ist das Ziel. Die haben keine Geschichtssicht. Und das ist so anders, wenn wir in der Bibel kommen, da haben wir einen Gott, der die Weltgeschichte in ihren Ablauf auch voraussagt. Und sie kommt so. Da sehen wir, das ist ein Gott, der über der Schöpfung steht und eben nicht entspricht diesen Göttern, die sind alles Naturgötter. Also man betet die Sonne an, man betet den Regen an, alles Kräfte in der Natur. Aber sie kennen nicht den Schöpfergott, der über allem steht und die Welt führt. Und zwar nicht als ein Kreis an Ort, sondern es ist eine Entwicklung, linear bis zur Vollendung, das Reich Gottes. Nun kommen wir in Kapitel 3, zu einer ganz neuen Geschichte. Nebukadnezar macht sich ein Standbild aus Gold, etwa 30 Meter hoch, und er lässt alle hohen Politiker kommen, und die müssen dieses Standbild anbeten. Und dazu wird Musik gespielt, um die Leute so richtig in Fahrt zu bringen. Und Daniels Freunde weigern sich, beten das nicht an. Sie kommen in den Feuerofen, aber Gott rettet sie aus dem Feuerofen heraus. Merken wir, jedes Kapitel ist in sich geschlossen. Und trotzdem verknüpft jedes Kapitel das sich mit dem nächsten. Am Schluss von Kapitel 1 haben wir gefunden, Daniel hatte Einsicht in Träume von Gott bekommen. Und dann Kapitel 2, Nebukadnezar hat einen Traum. Nur Daniel kann ihn deuten. Dann kommt Kapitel 3. Nebukadnezar macht ein Standbild. Aber das knüpft an den Traum von Nebukadnezar. Da ging es ja um ein menschliches Standbild. Was hat Nebukadnezar gemacht? Das hat ihm gefallen, das mit dem Kopf aus Gold. Aber er hätte das noch ein bisschen weitergezogen, bis zu den Füßen. Er wollte sich selber vergöttern lassen. Der Mensch vergottet sich selbst, er wollte sich anbeten lassen, um so das Weltreich einen zu können. Also darum macht er eine ganze menschliche Statue aus Gold. Und die drei Freunde Daniels verweigern die Vergottung des Staates. Ja, l'état c'est moi, hätte Nebukadnezar sagen können, der Staat bin ich. Und seine Person, du bist das Haupt aus Gold. Hier wird der Staat vergottet und die Getreuen widerstehen der Staatsvergottung. Das ist der Punkt, die Loyalität, die Treue zum Staat geht bei den Christen sehr weit. Römer 13. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Dann wird erklärt, wir sollen Steuern zahlen, wir sollen Zoll zahlen und wir können ruhig mit Freuden Steuern zahlen. Warum? Ja, wir machen dadurch auch ein soziales Werk. Wir unterstützen Menschen in Not. Gut, dass das Geld auch falsch eingesetzt wird und so weiter, das kann uns schmerzen und ist eine Tatsache, aber wir können doch mit Freuden Steuern zahlen. Das ist die christliche Loyalität zum Staat. Aber sobald der Staat sich vergottet, können die Christen nicht mehr mitgehen. Und das war in der Sowjetunion so, die Christen haben, der Staatsvergottung haben sie die Stirn geboten. Nicht mit Gegengewalt, aber sie haben das nicht akzeptiert. Und so lernen wir auch von Petrus in Apostelgeschichte 4 und 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das, was wir lernen von den drei Freunden, die sich auch nicht mit dem Trick der Musik mitreißen ließen zu falschem Gottesdienst, sondern Gott die Treue hielten. Ja, jetzt haben wir ein Anrecht auf die große Pause und dann fahren wir weiter. Wir fahren jetzt weiter und kommen zu Kapitel 4. Vers 1. Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen. Friede euch in Fülle. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder kundzutun, welche der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, war ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palaste. Ich sah einen Traum, er erschreckte mich. Und Gedanken auf meinem Lager und Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Nebukadnezar hatte wieder einen Traum. Und zwar ging es darum, er sah einen gewaltigen, mächtigen Baum, der umgehauen wurde. Wieder musste Daniel diesen Traum deuten. Und er erklärt, dass dieser Traum auch auf Nebukadnezar Bezug hat und sagt ihm, dass er seine Herrschaft verlieren würde und 7 Jahre wahnsinnig werden sollte. Und wenn er dann wirklich nach 7 Jahren die Herrschaft und Größe Gottes über sich anerkennen würde, dann würde diese Zeit des Wahnsinns auch zum Ende kommen. Was uns auffällt, ist, Nebukadnezar schreibt hier in Ich-Form. Und diese Art der Schilderung der Ereignisse entspricht genau den nahöstlichen Königsinschriften, von denen man diverse gefunden hat, wo ein König in der Ich-Form Ereignisse der Vergangenheit erzählt. Also offensichtlich hat hier Daniel eine originale Nebukadnezar-Inschrift als Grundlage dieses Kapitels genommen. Nebukadnezar, ihm ging es wunderbar. Vers 4. Nebukadnezar war ruhig. Ich, Nebukadnezar, war ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palast. Das ist der Kontrast zu Kapitel 3. In Kapitel 3 haben wir drei treue Menschen, die durch tiefste Not hindurchgehen und Gott treu bleiben. Und hier haben wir einen Menschen, dem es wunderbar geht und der sich selbst erhebt über Gott. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 28. Es kann sein, dass Ihre Verszählung etwas abweicht. Bei mir 4, Vers 28. Alles das kam über den König Nebukadnezar. Nach Verlauf von 12 Monaten wandelte er umher auf dem königlichen Palast zu Babel. Und der König hob an und sprach, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Und es verleiht, wem er will. In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen und er wurde von den Menschen ausgestoßen und er aß Kraut wie die Rinder und sein Leib wurde benetzt von dem Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Nebukadnezar rühmte sich der Herrlichkeit Babylons. Und wir wissen durch die Ausgrabungen in Babylon, die man im 19. Jahrhundert begonnen hatte, dass das Babylon zur Zeit von Nebukadnezar wirklich die höchste Pracht der ganzen babylonischen Geschichte war. Nebukadnezar war ein Baumeister, wie man das nie zuvor und nie mehr nach ihm erlebt hatte. Und man kann auf ausgegrabenen Steinen kann man Stempelinschriften sehen, wo Nebukadnezar sich rühmt, dass er der Erbauer ist dieser Dinge. Ich habe sogar einen originalen Stein gesehen in Zürich. In der archäologischen Sammlung der Universität Zürich gibt es einen Stein mit einer solchen Nebukadnezar-Inschrift in Keilschrift, wo er sich rühmt. Also, die Situation war genau so, auch außerbiblisch ist das bestätigt. Aber das war wieder das Problem des Hochmuts und des Stolzes. Und hier haben wir das Prinzip von Jakobus 4, Vers 6, Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Nebukadnezar wird wie ein Tier für 7 Jahre wahnsinnig. Interessant ist, dass in der Geschichte des Lebens von Nebukadnezar sind uns nicht alle Jahre überliefert und es gibt Lücken, wo man genau diese 7 Jahre schön unterbringen kann. Aus der Psychiatrie kennt man dieses Phänomen, hat dem sogar einen Namen gegeben, das ist Boanthropie. Ein Mensch meint, er sei ein Tier. Es gibt also auch in der psychiatrischen Literatur die Beschreibung von einem Mann, der meinte, er sei ein Vogel, wollte immer auf den Bäumen übernachten. Boanthropie, das Wort Bo kommt von Boos, Ochse, Rind, Anthropie, also von Anthropos, Mensch, also ein Mensch, der meint, er sei ein Rind oder eben irgendein Tier. Man kennt also diese Art der Krankheit. Hier war es ein Gericht Gottes über Nebukadnezar. Er verliert alle seine Menschlichkeit. Und sehen wir den Zusammenhang später mit Kapitel 7, wo Daniel in seinem Traum sieht, die Weltreiche kommen aus dem Weltmeer heraus, eines nach dem anderen, alles grausame Bestien. Daniel 7, 4, ein Löwe mit Adlersflügeln. Vers 5, ein Bär, ein gefräßiger Bär. Vers 6, ein Leopard mit 4 Flügeln und 4 Köpfen. Vers 7, ein viertes, ganz schreckliches Tier mit 10 Hörnern und eisernen Zähnen. Dieser Traum wird gedeutet in Kapitel 7 selbst, und zwar so, dass diese Tiere bedeuten Königreiche. Und merken wir, es gibt da eine Parallele zwischen Kapitel 2 und Kapitel 7. Wir hatten in Kapitel 2 diese 4 Weltreiche als menschliche Statue dargestellt. Und hier in Kapitel 7 haben wir die Weltreiche dargestellt als blutrünstige Bestien. Und es ist so, dass der Mensch ja im Bilde Gottes erschaffen worden ist. 1. Mose 1, Vers 27. Das bedeutete, dass der Mensch etwas von Gottes Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte auf dieser Erde widerspiegeln soll. Und die menschliche Statue stellt also diesen Auftrag an die Völker der Welt dar. Der Mensch soll im Bilde Gottes, Gottes Regierung hier auf der Erde repräsentieren. Aber was waren die Menschen in Wirklichkeit durch die ganze Weltgeschichte hindurch? Blutrünstige Bestien. Ein blutiger Strom durchzieht die ganze Geschichte aus der Antike bis in die Moderne. Das 20. Jahrhundert kennt ein Total von 190 Millionen Toten durch Kriege und Verfolgungen. Aber fällt uns auf, in Kapitel 2 ist es nicht einfach ein Mensch, sondern eine menschliche Statue. wo bleibt da die Seele und der Geist? Also es zeigt, was der Mensch sein sollte, aber in Wirklichkeit war er nur eine Statue, ohne wirkliche Beseelung und Begeisterung, wenn man das so sagen darf.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas »Das Buch Daniel«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.